internationale Konflikte, Energiekrise, Inflation, Werbeverbote für ungesunde Lebensmittel, Niedergang der Fernsehwerbung, Cookie-Hypokalypse, Digitalisierung des öffentlichen Raums. Bewegte Zeiten für die Werbebranche. Aus 2023 schwappen die Themen auch in dieses Jahr hinein. Das wird sich auf die Wirtschaft im Allgemeinen und damit auch auf die strategische Markenführung auswirken. Einer der weltweiten Megatrends wird das Marketing 2024 wohl auch hierzulande prägen. Effectiveness, Wirksamkeit in ihren unterschiedlichen Facetten. Das meint Peter Kiefer, Geschäftsführer der Strategieberatung Punch. Er ist heute zu uns, bei uns zu Gast im Out-of-Home-Podcast. Hallo Peter.
Hallo Kai. Freut mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Sag mal, was ist denn das eigentlich, Wirksamkeit von Werbung?
Wir werden da sicherlich nachher noch mal ein bisschen genauer auf die einzelnen Facetten drauf gehen, aber im Allgemeinen erstmal natürlich, wie gut erreicht eigentlich Werbung das jeweilige Ziel, das gesetzt worden ist. Das kann natürlich irgendwie kurzfristig sein. Meist denkt man da erstmal sofort an Abverkauf oder irgendwie langfristig, also Aufbau von einer distinkten und differenzierten Marke. Also insofern, wie gut erreiche ich eigentlich meine Ziele mit der jeweiligen Werbemaßnahme, die ich da gerade durchführe?
Jetzt ist ja so eine Faustregel, 50% der Werbung sind Leistung und 50% sind Wirkung. Wie kann man denn so eine Wirkung von Kampagnen prognostizieren und wie kann man sie messen?
Also wenn es um einzelne Werbemittel geht, also wir fangen mal im Kleinen an, dann spielen natürlich irgendwie Pre-Tests eine große Rolle. Ich persönlich bin ein ziemlich großer Fan von der System-One-Methode. Das ist ein Marktforschungsunternehmen in UK, durchaus aktiv in Deutschland. Und die Methode erlaubt es Werbetreibenden eigentlich, die kurzfristigen, aber auch langfristigen Effekte von einzelnen Werbemaßnahmen abzubilden. Und das Ganze geht dort vor allen Dingen über das Thema Emotionen, also diese klassische Angst, die ja viele Kreativagenturen auch oft haben, dass ich irgendwas im Pre-Test vollkommen kaputt mache, ist dort nicht gegeben, sondern dann wird sich eher angeschaut, welche Emotionen werden ausgelöst und über Benchmarks wird dann rausgerechnet, wie gut funktioniert das denn eben kurzfristig oder eben auch langfristig für den Markenaufbau. Wenn ich jetzt irgendwie eher um Gesamtkampagnen, auch beispielsweise auf Jahresbasis mir das Ganze angucke, da helfen natürlich solche Dinge wie KPI-Modelings und auch basierende Forecasts. Ich will ja jetzt gar keine große Werbung für uns selbst machen, aber wir haben da zum Beispiel ein Tool gemacht, wo wir unterschiedliche Effekte von unterschiedlichen Budgethöhen und Media-Mixes abbilden können und eben auch unterschiedliche Marketing-KPIs die Wirkung prognostizieren können. Und das hilft natürlich auch tatsächlich dann so ein bisschen abzuwägen, weil die Budgets werden ja meistens nicht größer, sondern eher kommen die Finanzdirektoren rein und sagen, oh, wir müssen noch mal ein bisschen kürzen, die Ziele verändern wir trotzdem nicht und dann so das Letzte rauszukitzeln. Da helfen natürlich solche Tools. Das sind so Dinge, die uns oft beschäftigen. Persönlich bin kein so großer Fan von so den ganzen Sachen, die oft im Digitalen irgendwie abgebildet werden mit Klicks und Shares und Engagement etc., weil das oft KPIs sind oder Metriken sind, die wenig Vorhersagekraft haben, sagt lustigerweise auch Facebook. Deswegen bin ich immer noch überrascht, dass sie das immer noch ausweisen. Aber das ist für uns eigentlich immer so das Interessante. Also auf der einen Seite Pre-Tests und eben KPI-Modelings und Forecast-Tools.
Was ich spannend finde, ist, dass du das Thema Emotionalisierung in den Ring geworfen hast, weil Werbung am Ende des Tages ja auf einer Ebene wirkt, die nicht unbedingt immer rational ist. Wir haben dich eingeladen, weil du im Artikel zum Jahresanfang 5 Trends benannt hast, die werbliche Kommunikation in diesem Jahr bestimmen werden, aus deiner strategischen Sicht. Fangen wir mal mit dem ersten an. Und der hat mich tatsächlich, als ich es gelesen habe, sofort schlucken lassen. Mental Availability statt Purpose hast du geschrieben. Also mentale Verfügbarkeit statt Haltung. Ist denn die Zeit von Haltung im Marketing passé?
Ich hoffe es ehrlicherweise, weil wenn ich mir anschaue, also es gibt eine ganz interessante Analyse der IPA in UK, da sieht man eine Sache, nämlich Haltungskampagnen haben ungefähr rund 30% weniger Wirkung als Kampagnen oder wie auch immer man das Gegenstück dazu nennen möchte. Also Haltungskampagnen haben einfach generell erstmal weniger Wirkung. Und Wenn man sich das mal genauer anschaut, ist es auch ziemlich leicht zu erklären, weil meistens sind Haltungskampagnen komplett austauschbar. Ich könnte rein theoretisch jede Marke drunter schreiben. Und meistens haben sie auch nichts mit der derzeitigen Kaufentscheidung wirklich zu tun. Also für mich immer doch der schönste Test, auch wenn er wirklich der Spruch inzwischen ziemlich abgedroschen ist. Aber wenn ich mal den Kühlschrank aufmache, sag mir mal bitte, welche Produkte hast du denn gekauft, weil du auch die Haltung kennst? Und das ist meistens total austauschbar. Es gibt für mich so ein paar Sachen, die ich tatsächlich ganz spannend finde. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel gesehen, dass Comstock gerade auch sehr politisch geworden ist und den Kundenstamm, der eben nicht demokratieoffen ist und der eher demokratiefeindlich ist, dazu aufgerufen hat, bei Comstock zu kündigen. Und das ist für mich auch tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, davon würde ich gerne mehr sehen, nämlich Purpose. Und da sind wir, glaube ich, so ein bisschen in der Branche und haben uns da verwandt. Wir haben da oft ein Mantra vor uns hergetragen, das heißt, ich habe irgendwie mehr wirtschaftlichen Erfolg, indem ich Purpose vor mir hertrage. Und eigentlich ist das Gegenteil der Fall. Also wenn ich eine Haltung habe, dann muss ich auch bereit sein, entsprechende Kosten dafür hinzunehmen. Und das finde ich, macht zum Beispiel diese Congstar-Geschichte gerade sehr, sehr deutlich, nämlich zu sagen, naja, dann habe ich halt weniger Kunden, aber dafür habe ich dann auch die Kunden, die ich ganz gerne haben möchte, und mit dem Rest will ich auch nichts zu tun haben. Also es lässt sich was kosten und das finde ich tatsächlich super. Insofern, Haltung für mich gehört nicht ins Marketing, sondern eigentlich auf Unternehmensebene, weil dort gehört es eigentlich auch hin.
Jetzt hast du über mentale Verfügbarkeit geschrieben, klar. Also was ist top of mind bei mir? Was ist das, was mir als erstes einfällt, wenn ich an ein Produkt, eine Marke, eine Dienstleistung denke? Aber es ist ja leichter gesagt als getan. Wie können denn Marken überhaupt top of mind werden?
Ich glaube, dazu müssen wir uns erstmal eine Sache eingestehen, dass Marken erstmal für uns als Werbetreibenden, das meine ich jetzt im weitesten Sinne, sämtliche Dienstleister, Beratungen, Agenturen etc., Marken spielen für uns eine große Rolle. Für die meisten Menschen da draußen, die Verbraucher, spielen Marken erstmal keine richtig große Rolle in ihrem Leben. Also die haben einfach Besseres zu tun. Das wissen wir alle selber. Wir treffen uns mit Freunden, wir gehen irgendwie aus oder sonst irgendetwas. Aber so wirklich das Thema Marken ist für uns eigentlich eine Vereinfachung, nämlich eine Kaufentscheidungsvereinfachung. Und das liebt natürlich unser Hirn erstmal. Und wenn ich jetzt mal überlege, wie kriege ich dann mentale Verfügbarkeit hin, muss ich eigentlich sagen, also möglichst viele Menschen erreichen, möglichst das ganze Jahr, auf möglichst vielen Kanälen, um eigentlich immer diesem Vergessen entgegenzuwirken. Und für mich ist einer dieser Schlüsselthemen da drin, ist das Thema immer mit einer hohen Wiedererkennung. Also du bringst nichts irgendwie in out of form was anderes zu machen und in TV wieder was anderes zu machen und im Print wieder was anderes. Und das Einzige, was zusammenhält, ist das Logo. Also ich brauche eigentlich etwas, woran die Menschen gut erkennen können, ah, diese Marke spricht gerade mit mir. Also immer konstant gegen das Vergessen anzuarbeiten. Das ist eigentlich der Trick dabei, mentale Verfügbarkeit oben zu halten.
Du hast die einzelnen Kanäle gerade schon angesprochen. Was kann denn Außenwerbung als so das letzte Massenmedium eigentlich dazu beitragen, dass Marken bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern präsent sind?
Also am Ende ist Marketing ja ein Stück weit eigentlich auch ein Numbers Game. Also mir bringt es irgendwie als Marke relativ wenig, wenn ich immer nur einen Bruchteil meiner Zielgruppe erreiche. Auch wenn ich die dann total überzeuge und die haben mich total auf dem Schirm etc. Wenn ich jetzt nicht gerade in einer Nischenmarke bleiben will, muss ich einfach mit vielen Menschen erreichen und mit vielen Menschen reden, muss ich erreichen. Und Außenwerbung ist da natürlich sicherlich in einer Position, wo man sagen kann, das ist so ein bisschen das letzte Massenmedium. TV, Seherschaften gehen zurück. Digital ist fragmentiert, bis zum geht nicht mehr. Und jetzt rede ich noch nicht mal von den ganzen Thema Bots und Fake Traffic etc. Aber Außenwerbung ist natürlich so ein Medium, wo ich sagen kann, damit kann ich auch mal die Massen erreichen und das auch auf einen Schlag. Und das hilft mir natürlich dann in diesem gesamten Spiel, Menschen auch immer und immer wieder konstant an meine Marke zu erinnern. Und deswegen ist da Außenwerbung sicherlich ein ganz zentrales Medium für genau diesen Job.
Über das Thema Targeting wollen wir gleich noch reden. Ich habe erstmal deinen zweiten Punkt hier auf meinem Zettel. Da steht Etablierung und konsequenter Einsatz von Brand Codes. Du hast es eben schon gesagt, medienübergreifend die Botschaft konsistent zu halten. Aber das heißt ja total konsequente Kreation, oder?
Also Brand Codes kommen ja erstmal vielleicht auch für die Zuhörer immer unter unterschiedlichen Namen. Manche nennen es Brand Codes, andere nur Devices, dann hast du irgendwie Distinctive Brand Assets, was es auch immer ist. Am Ende, oder wie ich es auch immer nennen möchte, am Ende sind das eigentlich Elemente, die dabei helfen, als Verbraucher zu entschlüsseln, welche Marke spricht eigentlich gerade mit mir. Da geht es mir gar nicht so sehr um die Botschaft. Die Botschaft kann sich da durchaus auch verändern. Also wenn ich zum Beispiel an McDonald's denke, die erzählen mir ja auch unterschiedliche Angebote für unterschiedliche Burger beispielsweise. Aber setzen immer und immer wieder die gleichen Formalkriterien ein, beispielsweise Farben, Logos, bestimmte Shapes. Oder wenn ich zum Beispiel an sowas denke wie beispielsweise M&Ms, wo ich entsprechende Charaktere habe, die mir eigentlich immer wieder signalisieren, hier spricht gerade M&Ms mit mir und nicht irgendeine andere Marke, die vielleicht ein ähnliches Produkt zum Schluss hat. Also das Thema Brand Codes hält das Ganze eigentlich immer zusammen. Und da geht es mir gar nicht so sehr um Botschaft, die kann mehr oder weniger auch sich übers Jahr oder auch im Monat oder auf Touchpoint-Ebene auch unterscheiden, das ist in Ordnung. Aber ich brauche etwas, das zusammenhält, damit die Leute das leicht dechiffrieren können. Ah, diese Marke spricht mit mir. Und da sind eben Brand Codes oder bestimmte Assets, wie man es auch nennen möchte, eigentlich entscheidend da drin.
Ich glaube, dechiffrieren ist ein wichtiges Stichpunkt. Das Implizite spielt dabei eine Riesenrolle. Wie kann man denn, du hast vorhin das Thema Testing schon angesprochen, wie kann man denn rauskriegen, ob solche Codes dann auch wirklich funktionieren? Ist das dieselbe Methode, die du gerade eben schon genannt hast?
Dankbarerweise gibt es da einen ziemlich einfachen Test dazu. Da muss ich gar nicht auf eine Werbemittelebene gehen. Da gibt es einen Test dazu, der standardisiert. Da wird im Endeffekt eigentlich den Menschen nur gesagt, wir spielen jetzt gerade in der Kategorie und ich zeige dir einzelne Markenelemente. Das kann mal ein Logo sein, das wird aber auch nur einfach eine Farbe sein. Und die Menschen sollen mir zuordnen, welche Marke ist das, und zwar im Freitextfeld. Und damit kann ich eigentlich sagen, wie unique ist das Ganze und wie stark ist es mit der entsprechenden Marke verbunden. Dann kommt meistens auch sowas raus, wie beispielsweise Farben sind relativ schwer allein zu dechiffrieren. Und kann man sich relativ einfach vorstellen, wenn ich dir nur rot zeige, ich habe ja als Konsument keinen Patronefächer dabei und sehe den Unterschied nicht, ob das jetzt ein Ferrari-Rot ist oder ein Nescafé-Rot. Und deswegen ist es natürlich einfach wichtig, unterschiedliche Brandcodes entsprechend einzusetzen. Über die Messmethode kriege ich dann eigentlich raus, welche Brandcodes funktionieren für mich als Marke. Und die unterschiedlichen Brandcodes muss ich nicht immer alle einsetzen, aber möglichst viele davon in einem Werbemittel kann ich nachher dann wieder einsetzen, um entsprechend dieses Dechiffrieren leicht zu machen.
Das ist ja auch sowas wie eine, wie sagt man so schön, Konsens in der Gesellschaft, beziehungsweise beim Konsumierenden, die dann sagen, ja, ich erkenne, das Rot ist Coca-Cola, haben wir alle gemeinsam in der Werbung gelernt. Also wir haben, du hast gerade Außenwerbung angesprochen, da haben wir ja den Trend dazu, möglichst hohe Reichweiten in möglichst guten Zielgruppen zu produzieren. Auf der anderen Seite haben wir den Trend zur Individualisierung, ist ja auch so ein Megatrend, den wir derzeit erleben. Wie wichtig ist es denn bei solchen Brandcodes, sich auch zu überlegen, wie individualisiert so ein Konsumierender, also Konsumentinnen und Konsument, das Thema Marke oder eben Code einer Marke erlebt?
Ja. Also Individualisierung ist natürlich irgendwie ein Trend. Ich bin der Meinung, dass es ein bisschen überzogene Vorstellungen dank der Digitalplayer da draußen gibt. Also wenn ich mir anschaue, wie individuell auf mich zugeschnitten sind denn jetzt wirklich die Werbebotschaften, da würde ich erstmal ja sagen, geht so. Wenn es richtig gemacht ist, da haben wir auch früher schon mal Erfahrungen beispielsweise mit Burger King gemacht, wo wir auch Psychografie individualisiert haben, wo das gleiche Produkt auf unterschiedliche psychografische Ausrichtungen entsprechend angepasste Botschaften. Das funktioniert super, da haben wir tolle Erfahrungen mitgemacht. Auf der Brandcode-Ebene würde ich immer davon abraten, zu individualisieren. Weil der Brandcode muss über unterschiedliche Touchpoints funktionieren. Und warum sage ich das so rigoros? Weil ich am Ende nicht alle Touchpoints auch individualisieren kann. Weil ich kann ja gar nicht verhindern, dass spätestens am Regal, wenn wir jetzt mal über FMCG sprechen, kommen alle Leute wieder zusammen. Das heißt, hier muss ich auch dafür sorgen, dass die Leute das dann auch wieder dechiffrieren können. Und wenn ich jetzt in dem einen Kontaktpunkt mit der einen Zielgruppe beispielsweise blau eingesetzt habe und in dem anderen Kontaktpunkt habe ich aber rot eingesetzt, da werde ich mindestens eine dieser zwei Zielgruppen am Regal dann verlieren, weil sie sich eben nicht mehr daran erinnern können, wer war das denn jetzt eigentlich? Weil so genau gucken wir halt dann auch im Regal nicht hin und gehen nicht auf die Suche. Und dementsprechend Brandcodes würde ich nie individualisieren. Dann kann man ein bisschen spielen, klar. Ich muss nicht immer überall alles machen, aber ich würde das so konsequent wie nur irgendwie möglich halten. Und die Inhalte, die kann ich natürlich individualisieren und das kann man auch ganz gut machen. Insbesondere, wie gesagt, ich bin ein großer Fan von dem Thema über Psychografie zu individualisieren, also unterschiedliche, ja, eigentlich wie ticken die Menschen, was ist denen wichtig, etc. anzusprechen und darüber tatsächlich dann eine Individualisierung herzustellen in einem gewissen Maße.
Wenn wir uns noch ein bisschen an deinen Trends abarbeiten, dann hast du geschrieben, Reichweite statt zu viel Targeting. Ist natürlich ein super Trend für mich als Außenwerber, ist so ein bisschen Ball auf den Elfmeterpunkt ohne Torhüter. Hat es die Zeit des Marketings mit der Pipette ausgedient, aus deiner Sicht?
Bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, was mein Kampagnenziel ist. Also wenn ich jetzt eine ganz, ganz spitze Zielgruppe habe und die soll ein ganz, ganz spezielles Angebot erhalten, weil das nur für die relevant ist, dann muss ich natürlich nicht mit allen Menschen sprechen. Aber wenn ich jetzt mal so ganz grob da drauf gucke, muss unser Ziel eigentlich immer sein, so viel Reichweite bei den Menschen, die in der Kategorie unterwegs sind, auch tatsächlich dann irgendwie auch herzustellen. Insofern, ja, diese Zeit der Pipette oder des Ultra-Targetings, des Snipers, würde ich jetzt in der heutigen Zeit wahrscheinlich nicht mehr ganz so prominent sagen. Ich glaube, das hat ein bisschen ausgedient. Wenn ich eigentlich eine Wirkung haben möchte, und da kommen wir wieder zurück zu dem Thema Numbers Game, dann muss ich in die Masse und dort gehört auch insbesondere Markenaufbau hin. Insofern, wenn es um Abverkauf geht, da kann ich spitz werden, da kann ich auch genau die Menschen, die jetzt gerade eine Kaufentscheidung tätigen, auch ansprechen, da kann ich auch Targeting einsetzen etc. Wenn ich tatsächlich eine Marke aufbauen will, dann muss ich in die Masse, was auch immer dann für die jeweilige Marke in der jeweiligen Situation Masse heißt. Ne? Also das heißt ja nicht, wenn ich mir TV oder Autoform oder Radio nicht leisten kann, dann habe ich verloren, wenn ich irgendwie eine ganz kleine Marke bin. Aber ich muss eben möglichst viele Menschen erreichen, für die ich auch relevant sein könnte, irgendwann in der Zukunft auch.
Das sagt ja übrigens auch der australische Marketing-Guru Byron Sharp, den du sicherlich kennst. Ne? Der hat vor ein paar Jahren so ein viel beachtetes Buch geschrieben, was so ein bisschen, glaube ich, so ein Wendepunkt war in der Marketing-Betrachtung. Der hat gesagt, Marken können nur wachsen, wenn sie möglichst dort präsent sind, wo sie bislang weniger Freunde haben. Ganz platt. Die Engländer können es oder die Englischsprachigen können es ja so gut. Das heißt, Marken brauchen eigentlich Präsenz und Sichtbarkeit. Wie wichtig ist es denn aus deiner Sicht, bei Marken big and bold, nehmen wir doch mal die Außenwerbung, also in der echten Welt präsent zu sein und eben nicht in irgendwelchen, sage ich mal, Magazinen oder Fernsehgeräten oder Handys, also draußen auf der Straße, wo sie sichtbar sind für alle?
Das sind für mich zwei Dinge. Also das eine ist Sichtbarkeit auf jeden Fall und sichtbar vor allen Dingen im Sinne von sichtbar bei möglichst vielen Menschen. Also damit ich auch die Chance habe, wenn ich jetzt demnächst zum Beispiel mir ein Auto kaufen würde, dass ich von meinen Freunden nicht gefragt werde, was hast du dir da jetzt gerade gekauft? Also damit doch eine Sichtbarkeit, eine Präsenz da ist von möglichst vielen Menschen. Das auf jeden Fall. Ob das unbedingt immer im öffentlichen Raum sein muss, das kommt ein bisschen darauf an, was es für eine für eine Marke ist und was für Ziele ich in diesem Jahr oder mit dieser Kampagne dann auch immer habe. Natürlich hilft es mir, da kommen wir jetzt wieder sozusagen ein bisschen zurück, wie so ein Zirkelbezug, dass Außenwerbung mir es halt erlaubt, mit möglichst vielen Menschen zu sprechen. Aber der Mehrwert, das unbedingt, ist für mich eher im Sinne von, ich erreiche viele Menschen und nicht so sehr gegeben ist, dass es im öffentlichen Raum stattfindet.
Aufmerksamkeit ist bei dir auch ein Schlüsselbegriff. Auch wieder toll für Out of Home, ehrlich gesagt. Jetzt hast du viel über Marken erzählt und über die Frage, wie sie mit Brandcodes umgehen müssen. Wie kann denn eine Marke aus dem Geklingel der anderen Marken herausstechen? Kann man das anhand dessen, was du so vertrittst, einfach mal so generalisieren? Also was muss eine Marke machen, um besonders sichtbar zu sein, besonders stark sozusagen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen?
Ja, also zuallererst auch wieder da, ne, das Thema Emotionen. Ne? Und Emotionen löse ich natürlich über unterschiedliche Möglichkeiten aus. Sei es irgendwie, indem ich ein tolles Storytelling habe oder indem ich ungewöhnliche Bilder einsetze, die mit etwas verknüpft sind, wo direkt sozusagen der Film im Kopf des Betrachters auch losgeht. Für mich ist da allerdings natürlich eine ganz, ganz entscheidende Sache, nämlich die Regeln der einzelnen Touchpoints verstehen. Und dann Zuhörer werden das jetzt wahrscheinlich ein bisschen weniger gut finden, wenn ich das jetzt so sage. Aber ich glaube, die Latte in Out of Home aufzufallen, ist nicht so besonders hoch, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Weil viele Dinge, die ich da draußen gerade so sehe, wenn ich an Plakaten oder auch an digitalen Stelen vorbeigehe, da wurden die Regeln des Touchpoints nicht beachtet. Also wenn ich mir anschaue, wie viele Plakate ich sehe, wo so viel Text drauf ist, dass ich überhaupt gar nicht weiß, wo ich überhaupt anfangen soll, dann kann ich damit nicht auffallen. Weil das schaltet mein Hirn einfach direkt wieder raus, zu sagen, nee, ist viel zu anstrengend. Also da würde ich mal die Regeln richtig zu verstehen und dann auch einzusetzen, das hilft natürlich total, um auch wieder aus der Masse rauszustechen. Bei anderen Touchpoints ist es was anderes, aber generell Regeln der einzelnen Touchpoints zu verstehen, das ist aus meiner Sicht essentiell. Und wenn ich da aber einfach nur sage, ich habe jetzt irgendwie eine Printanzeige und die mache ich jetzt einfach nur noch ein bisschen größer und was auf dem Plakat, dann werde ich mir jetzt selber damit keinen Gefallen tun.
Also du wirst lachen, wir hatten zu dem speziellen Thema schon den ein oder anderen Podcast, weil es natürlich wie bei aller Kreation immer so ein Thema ist, werde ich dem einzelnen Touchpoint eigentlich gerecht? Also das heißt, deine These ist ja, ich muss nämlich eine Außenwerbung besonders ins Zeug legen, um eben diese Awareness zu erzeugen. Ich muss also in dem Werbemittel die Brandcodes berücksichtigen und ich muss irgendwas haben, was die Botschaft extrem stark emotionalisiert und was dann aus der Masse der anderen Werbemittel, ob digital oder analog, im öffentlichen Raum heraussticht, oder?
Ja, absolut. Ich finde tatsächlich, da gibt es auch ein paar positive Beispiele, um was Positives an der Stelle direkt zu sagen. Ich finde tatsächlich, die Kampagne, die im Moment gerade draußen ist, ein Thema Depressionshilfe, die ist ja an sich nicht laut, wenn ich mir das im Moment gerade anschaue. Sie ist aber ungewöhnlich. Ungewöhnlich hilft natürlich an der Stelle einfach tatsächlich sehr gut die Aufmerksamkeit dann auch zu binden. Also das ist für mich zum Beispiel eine Kreation, die sehr, sehr gut das Thema Aufmerksamkeit auch dann im Out-of-Home-Bereich gut umgesetzt hat und auf sich zieht. Das finde ich einen total spannenden Case. Es gibt auch andere, die machen es natürlich anders. Wenn ich an UK denke mit Specsaver, die dann eher dann in Sonderformate gehen oder beispielsweise, was dann lustigerweise auch ein Brandcode von Specsaver ist, Dinge auf den Kopf zu stellen oder unscharf zu fotografieren etc. Das hilft aber natürlich alles, um irgendwie Aufmerksamkeit auf mich aufzuziehen.
Vieles von dem, was du erzählst, hat ja was mit Langfristigkeit zu tun. Also Brandcodes und Markenaufbau und Präsenz im öffentlichen Raum ist ja was, was tatsächlich langfristig schlaue Marketingarbeit voraussetzt. Auf der anderen Seite gibt es den Return on Investment, also die Frage des kurzfristigen Abverkaufs. Wie würdest du denn das Verhältnis zwischen Return on Investment und Werbewirksamkeit sehen? Ist ROI und langfristiger Markenaufbau ein Widerspruch? Oder würdest du sagen, nee, wenn es Gute macht, sind es zwei Seiten einer Medaille?
Also in der Theorie sind das natürlich zwei Seiten einer Medaille. Weil klar ist, ich kann eigentlich nicht nur über kurzfristige Maßnahmen wachsen, obwohl ich mir immer kurz das, was im Moment gerade da ist, wenn ich irgendwie theoretisch nur auf ROI gucke und vergesse so ein bisschen das Langfristige, weil das fällt meistens hinten über, wenn ich in so ROI-Betrachtungen reingehe. Gleichzeitig ist natürlich ROI ein ganz, ganz wichtiger KPI und deswegen, ich habe so eine Hassliebe ehrlicherweise zum Thema ROI, weil am Ende ist es natürlich wichtig. Viele Dinge im ROI-Bereich werden aber oft auf den kurzfristigen Effekt nur betrachtet. Und wenn ich aber mir das anschaue, was ist denn ein guter ROI, kann ich das auch durchaus an langfristigen KPIs messen. Also wie viel Geld habe ich eigentlich eingesetzt, um X Prozent mehr Consideration beispielsweise zu erzeugen? Dafür muss ich mir aber klar sein, was ist denn eigentlich mein Ziel und was kann ich eigentlich auch erwarten? Da sind wir wieder bei den Forecast-Tools beispielsweise, die ich vorhin erwähnt habe, um auch zu sagen, ist das denn jetzt eigentlich gut oder ist das irgendwie schlecht, weil da steht natürlich nicht automatisch direkt irgendwie ein Eurozeichen unten drunter mit, heute habe ich so und so viel Geld eingenommen, weil so und so viel mehr Menschen gerade gekauft haben und das führt auch die kurzfristigen Maßnahmen zurück. Insofern, das sind zwei Seiten einer Medaille. Fairerweise ist die langfristige Seite deutlich schwerer zu messen. Und damit tendieren wir, wenn wir zu viel nur auf ROI gucken, eben in eine immer kurzfristigere Welt rein, was aus meiner Sicht auch ehrlicherweise kritisch ist. Also ich bin gar nicht so der Verfechter zu sagen, es muss alles nur langfristiger Markenaufbau sein. Das ist totaler Quatsch, weil heute muss ich auch was verdienen. Ich muss mir das auch leisten können. Aber es muss irgendwie wieder eine Balance hergestellt werden. Und in den letzten Jahren haben wir eigentlich zu sehr den Fokus auf kurzfristigen ROIs und kurzfristigen Maßnahmen damit gehabt.
Wir beide, du und ich, wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit bei Dentsu. Dann hast du dich mit Punch selbstständig gemacht und wir reden ja auch die ganze Zeit über Kommunikationsstrategie und Werbetrends und du hast vorhin zu deiner Ehrenrettung gesagt, du willst gar keine Reklame machen. Aber trotzdem glaube ich, ist für den und diejenigen, die zuhören, schon wichtig, was macht ein Punch genau und welche Fragestellungen sind die, mit denen sich Werbung treibend an euch wenden sollen?
Also generell beraten wir erstmal strategisch, ganzheitlich und vor allen Dingen auch evidenzbasiert, immer unter der Brille mehr Effektivität im Markenaufbau und im Marketing zu haben. Also wir sagen das liebevoll mehr Punch im Marketing. Kleines Wortspiel. Das Ganze sowohl irgendwie, wenn ich auch kurzfristige Sachen drauf schaue, aber eben auch mit einer langfristigen Perspektive. Das, was wir bieten, ist da immer eine klare Priorisierung und ganz wichtig ist natürlich immer dieses Thema konkret und messbare Ziele. Und bei all den ganzen Sachen sind uns eigentlich zwei Dinge immer besonders wichtig. Also das eine ist das Thema, wir sind unabhängig von der Umsetzung. Was machen wir damit? Wir können halt objektiv beraten und auch priorisieren, da wir nicht an einer bestimmten Umsetzung nachher finanziell beteiligt sind. Also uns ist es, wenn es der Zielerreichung dient, erstmal vollkommen egal, ob wir nachher einen neuen Markenauftritt haben, eine CI-Überarbeitung oder einfach nur mehr Geld in beispielsweise Außenwerbung reinstecken. Wenn es dem Ziel dient, ist uns das erstmal an der Stelle ein bisschen egal. Hauptsache zum Schluss wird das entsprechende Ziel erreicht. Und das Zweite ist, wir tendieren dazu, lieber auf einer sauberen Datengrundlage bezüglich Markt und Zielgruppe irgendwie aufzusetzen und auch die Marken dadurch dann auch zu verstehen. Und wenn wir das nicht vorfinden, dann können wir das auch mit eigenen Research-Kapazitäten auch diese Datengrundlage auch herstellen. Und generell kann man eigentlich sagen, in der Praxis arbeiten wir da sowohl auf ganzheitlichen Marketingstrategien, also beispielsweise sowas wie jährliche Brand-Plannings, dann sind wir danach dann auch vielleicht wieder raus, weil dann die Agenturen dann die Umsetzung machen oder eben auch auf einzelnen konkreten Fragestellungen, also beispielsweise ist das Pricing eigentlich in Ordnung oder Kommunikationsstrategien etc. Also das ist eine ganze Bandbreite, aber generell geht es uns immer darum, mehr Effektivität herzustellen, sowohl im Markenaufbau als aber auch im Marketing generell über alle PS hinweg. Das ist eigentlich so unser tägliches Brot.
Du hast einen schönen Satz gesagt, gerade eben, mehr Geld in die Außenwerbung stecken. Das interessiert mich natürlich besonders. Meine Frage an dich als Stratege zum Abschluss. Wie und warum würdest du denn dein Werbentreibenden, deinen Kunden out of home in diesem Jahr raten, noch mehr out of home einzusetzen, als sie bisher schon getan haben?
Ja, ich würde mich immer auf die Stärken von Out-of-Home besinnen. Und das ist für mich ganz klar eben große Stärke in der Masse präsent zu sein. Und das wird automatisch ein Stück weit in den langfristigen Markenaufbau. Und das wäre für mich auch so, dass der Hauptjob, den ich in der Außenwerbung da sehe, es hat so ein bisschen auch eine Negativseite an der Stelle. Ich würde immer gucken, lohnt es sich wirklich abverkaufsorientiert, also kurzfristige Dinge auch in der Out-of-Home zu machen, oder gibt es da auch andere Medien, die es vielleicht einfach auch ein Stück weit besser können? Und dafür eben aber tatsächlich diese Balance, die wir vorhin irgendwie gesehen haben, oder angesprochen haben, tatsächlich dann auch herzustellen. Also hier geht es eigentlich darum zu sagen, was ist die Stärke des jeweiligen Mediums. Und wenn ich Out-of-Home betrachte, ist das ganz klar für mich eigentlich im Upper-Funnel, also irgendwie Awareness oder eben auch Consideration, langfristiger Markenaufbau etc. Und gar nicht so sehr in diesem kurzfristigen, jetzt muss aber das Produkt irgendwie vom Hof. Das kann Out-of-Home auch. Die Frage ist nur, will ich eigentlich, und jetzt gehe ich dann eher dann auf einer Verbandsebene wahrscheinlich, will ich eigentlich mich wirklich in die Konkurrenz mit den ganzen anderen Performance-Kanälen reinstellen? Und da ist für mich die Antwort ehrlicherweise, ich glaube, ich würde mich auf den Markenaufbau konzentrieren, weil dort sehe ich die größten Vorteile, wenn ich mir das alles anschaue, was wir auch untersucht haben, wo wir die meiste Wirkung rausholen etc.
Peter, vielen Dank. Das ist ja schon eine gute Conclusio sozusagen. Man braucht die Gattung für Reichweite, für Markenaufbau und für Sichtbarkeit. Vielen Dank, Peter. Das war Peter Kiefer, der Geschäftsführer der Strategieberatung Punch zu den Werbetrends des Jahres 2024. Vielen Dank.
Danke dir, danke, dass du da sein durfte.
Vielen Dank, liebe Zuhörer. Hört auch gerne 2 Wochen wieder rein. Dann spreche ich mit Christian Zimmer von Teads, dem deutschen Chef einer digitalen Medienplattform für programmatische Werbung. Und er hat sich auf die Fahne geschrieben, die CO2-Bilanz der Werbeindustrie in seinem Bereich dramatisch zu verbessern. Wir können also gespannt sein.